Guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Der Christbaum ist schon geschmückt, war der letzte Woche auch schon geschmückt?
Ja.
Ja? Das heißt, ihr habt euch daran gewöhnt, dass Weihnachten kommt, ja? Bevor der Predigt will ich noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir singen dir Adventslieder. Preist den König, der da kommt. Ehrt den König, der da kommt. Und wir blicken zurück auf dein Kommen vor über 2000 Jahren und danken dir, dass dieses Kommen das eine schon ausgelöst hast. Du kommst zu uns, du nimmst in uns Wohnung, du schenkst uns deinen Frieden und wir kommen zum Glauben und kommen zu der Liebe, die du zu uns gibst. Wir danken dir für dein Kommen damals in diese Welt und dass wir es feiern können mit deinem Geburtstag an Heiligabend. Aber wir blicken auch auf dein Kommen, auf deine Wiederkunft, auf das, was noch aussteht. Und wir wollen uns von dir in Anspruch nehmen lassen, dass diesem Kommen Vorbereitung geschieht, dass wir mit einbezogen werden, dass wir gewisser drin werden, wir blicken nicht nur zurück, sondern wir blicken auch in die Zukunft unseres Lebens und dieser Welt. Wir bitten dich auf alle Fälle jetzt, dass du jetzt in diesem Gottesdienst zu uns kommst, dass wir unsere Herzen aufschließen und erfahren, du kommst, du berührst uns, du nimmst in uns Wohnung und dadurch schenkst du uns Heil, Frieden und große Freude in dir. Segne unser Hören und rede du, Herr. Amen. Der Christbaum ist sehr schön, finde ich. Schön in Rot gehalten, ganz toll. Wer hat ihn geschmückt? Dankeschön. Ja, Dankeschön. Geschmack, muss ich sagen. Wir merken es, Weihnachten steht vor der Tür, nur noch 9 Tage. Dann feiern wir den Heiligen Abend. Das Kommen Gottes in unsere Zeit kommt näher, wird vielleicht auch drängender. Und das nicht nur damals vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde. Die Zeit, dass Gott kommt und sich bemerkbar macht, so denke ich, diese Zeit ersehnen und erwünschen sich viele Christen. Und wir beten darum. In der Bibel ist uns ein Gebet überliefert. Maranatha, komm, Herr Jesus Christus. Maranatha, komm und lass dein Friedensreich Wirklichkeit sein. Wer von uns denkt das nicht und betet nicht so, im Blick auf Israel und Palästina, im Blick auf Syrien, im Blick auf den Hunger im Sudan und was uns am nächsten ist, im Blick auf den Krieg, den Russland in der Ukraine angefangen hat. Maranatha, komm, Herr Jesus Christus, und lass dein Friedensreich Wirklichkeit werden. Der Wochenvers dieser Woche nimmt diese Bewegung auf. Siehe, der Herr kommt gewaltig. Der Herr kommt mit Macht, verkündet der Prophet es den Israeliten, die in Babylon versklavt sind. Es ist ganz klar, mit dem Kommen Gottes verbindet sich zu allen Zeiten das Heilwerden, das Heilwerden der eigenen Lebenssituation, aber auch das Heilwerden der Welt insgesamt. Wenn Gott kommt und heilvoll handelt, und darum geht es in dem Wochenvers, Klaus hat es ausgedrückt, wenn Gott kommt und heilvoll handelt, dann verändert sich die Situation zum Heil, zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Und Gott sei Dank bleibt auch nicht unser eigenes Leben davon verschont oder da außen vor. Bei mir klingt sofort die Endzeitvision aus der Offenbarung an. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei werden mehr sein. Noch Schmerz wird mehr sein. Hoffnung und Zuversicht für unsere Welt und für unser persönliches Leben. Der Wochenvers hat noch einen zweiten Schwerpunkt, nämlich, dass Gott nicht ohne unser Mitwirken kommen will. Bereitet dem Herrn den Weg, verkündet der Prophet es den exilierten Israeliten. Und dann geht es wörtlich weiter, macht in der Steppe eine Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Bereitet dem Herrn den Weg. Der Prophet fordert die Israeliten seiner Zeit auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Dynamik des Kommens Gottes keine Schranken entgegengesetzt werden und keine Grenzen gesetzt werden. Im Gegenteil, wie bei den modernen Schnellstrecken für Züge und PKWs sollen Berge abgetragen und Täler erhöht werden. Gerade wir Menschen im 21. Jahrhundert wissen, dass sich damit die Reisegeschwindigkeit enorm erhöht, wenn für Schnellzugstrecken Berge geebnet, Täler angehoben werden und sogar Tunnel gegraben werden, dann geht es rasant voran. Übertragen auf die Ankunft Gottes, auf die Gegenwart Gottes heißt das, dass sein Heil, seine umfassende Gerechtigkeit und sein Friede sich je rasanter ausbreiten werden, wo immer mehr Menschen und wo in immer konsequenterer Weise Menschen schon heute sich für die Herrlichkeit Gottes einsetzen und sich schon heute konsequent und intensiv nach seinen Maßstäben ausrichten und nach seinem Willen leben. Und darum geht es auch im heutigen Predigttext. Sich einstimmen zu lassen, sich mit hineinziehen zu lassen in die Verheißungen wo immer es geht. In die Verheißungen, die wir uns zu eigen machen sollen, damit unser Leben so etwas wie ein Resonanzraum wird, so etwas wie ein Wirkraum wird, dass wir Gott den Raum, den wir Gott zur Verfügung stellen. Ich lese den heutigen Predigttext. Römer 15, 4 bis 13 nach der Luther-Übersetzung. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der für den heutigen dritten Advent vorgeschlagene Predigtext, das ist dieser aus dem Römerbrief, steht in einem bestimmten Zusammenhang. Dieses kleine Wörtchen denn am Anfang, denn, mit dem der Predigtext beginnt, klingt wie eine Schlussfolgerung. Im Vorfeld, wenn man nachschaut und den Zusammenhang liest, im Vorfeld geht es dem Apostel Paulus um die Starken und um die Schwachen im Glauben. Die einen essen Fleisch und machen sich keine Gedanken darüber, dass das auf dem Markt verkaufte Fleisch vielleicht auch Opferfleisch für eine andere Gottheit sein könnte. Das nun auf den Markt geschmissen, ohne Herkunftsbezeichnung angeboten wird. Die anderen sind da wesentlich vorsichtiger. Bevor sie auch nur Götzenopferfleisch anrühren würden, verzichten sie lieber ganz auf Fleisch. Starke und Schwache im Glauben. Die gibt es in jeder Gemeinde. Und jede Gemeinde droht auch daran zu zerbrechen. Um nicht in die Falle des Zerbruchs zu tappen, mahnt der Apostel, sich an der Schwester und am Bruder zu orientieren. Jede und jeder soll sich so einsetzen, dass es dem jeweiligen Gegenüber zum Guten und zur Erbauung dient. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder soll sich so einsetzen, dass sich dem jeweiligen Gegenüber zum Guten und zur Erbauung dient. Wörtlich heißt es in Römer 15, im Vers 2, also etwas vor unserem Predigtext, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten zum Guten und zur Erbauung dient. Ich finde, das ist schon eine ganz schön große Herausforderung für uns Menschen und sicher auch für uns Christen im 21. Jahrhundert. Wir leben, zumindest in der westlichen Welt, wir leben heute nach den Maßstäben und mit der Zielrichtung der Selbstoptimierung. Körperliche, psychische, geistige und soziale Möglichkeiten werden auf ihre Effektivität hin abgeklopft, um sie in die vorgesehene Balance zu bringen, Work-Life-Balance, so nennen wir das heute, um sie in die vorgesehene Balance hineinzubringen. Wir leben mit der Zielsetzung der Selbstoptimierung. Beobachtet werden kann dann, dass zumindest in extremen Ausformungen dieser Selbstoptimierung der Nächste und die nächste Hilfsbedürftige auf einmal keinen Platz mehr neben uns haben. Es geht nur noch um das eigene Ich und nicht mehr um das Miteinander. Es geht schon gar nicht darum, für das Wohl des Nächsten zu sorgen. Zuerst komme ich. Und dann komme ich. Und dann komme ich. Und wenn dann noch etwas Platz ist, dann kommst auch du vielleicht. Der Apostel Paulus stellt den Christen in Rom ein ganz anderes Lebenskonzept vor. Jeder von uns lebe so, dass er seinen Nächsten zum Guten und zur Erbauung dient. Und dann weist er auf Christus hin. Auch Christus hat nicht für sich selbst gelebt, sondern hat die Schmähungen getragen, die jeder von uns hätte tragen müssen. Wir können auch sagen, Christus hat unsere Schuld getragen, die wir eigentlich haben tragen und hätten tragen müssen. Mit den Worten des Propheten Jesaja ausgedrückt klingt das so: Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Bereitet dem Herrn den Weg, heißt es heute am dritten Advent. Der große Wegbereiter im Neuen Testament zur Zeit Jesu ist Johannes der Täufer. Ich habe das Bild des Isenheimer Altars in mir vor Augen. Johannes der Täufer mit langem Fingerzeig weist er auf Jesus hin. Siehe, seht da, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann steht da die Unterschrift: Jener muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Nach dem heutigen Predigttext heißt Wegbereitung für das Kommen Gottes in unsere Welt zuallererst. Richte deine Augen auf deinen Nächsten und lebe so, dass dein Nächster Gutes und Erbauung erfährt. Gestern habe ich lange mit einem Kollegen telefoniert, der auch schon im Ruhestand ist mittlerweile. Er wollte wissen, wie es mir geht, und wollte auch wissen, ob ich in meiner Situation noch Ziele für mein Leben habe. Ich habe geantwortet, dass ich so mit persönlichen Lebenszielen immer Schwierigkeiten gehabt habe. Ich bin eher so ein Mensch, der nach Lebensregeln gefragt hat und danach gelebt hat. Und eine Lebensregel ist mir in dem Telefonat auch sofort durch den Kopf geschossen. Ein Kanon. Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Ich finde, das passt gut. Das passt gut dazu, zur Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und dass wir unserem Leben Resonanzraum geben für ihn. Dass wir uns einsetzen für unsere Nächsten. Dass er und dass sie froh werden durch unser Leben. Ich denke, das ist der erste Akzent, den unser Bibeltext heute setzt. Der erste Akzent, Wegbereitung Gottes in unsere Zeit, durch unser Leben. Das heißt, den Nächsten, den Nebenmann, die Nebenfrau von uns froh zu machen. Der erste Akzent, dass durch unser Leben Menschen fröhlich werden. Das ist doch ein gutes Ziel. Zweitens, im Predigttext spricht Paulus die Christen in Rom auf die Einheit und Einmütigkeit untereinander an. Der Vers 5 und 6 noch einmal zur Erinnerung. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Um Konflikte zu lösen, nicht nur in der Gemeinde, aber auch dort. Um Konflikte zu lösen, bedarf es nach Paulus offenbar eines Beistandes. In diesen Versen benennt er als Beistand den Gott der Geduld und den Gott des Trostes. Das sind zwei Wesensmerkmale, die Paulus offensichtlich Gott zuschreibt. Geduld und Trost. Es sind zwei Wesensmerkmale, die offensichtlich helfen, Konflikte sachgerecht zu lösen. Geduld, das heißt doch, nicht jeder Konflikt und nicht jede Lösung lassen sich von einem Augenblick zum anderen sachgerecht lösen. Und dadurch wird dem Kommen Gottes ein Weg gebahnt. Sondern es bedarf Zeit, um den Konflikt zu lösen. Es bedarf der Geduld, dem Kommen Gottes entgegenzusehen. Ich erinnere noch einmal, bei den Christen in Rom geht es um den Konflikt zwischen Starken und Schwachen im Glauben. Wenn wir richtig in unseren Predigttext hineinhören, dann sind die Schwachen die Judenchristen. Es sind die, die in der Einhaltung jüdischer Speisegebote nie undekliniertes Fleisch auf dem Markt kaufen würden und schon gar nicht verzehren würden. Auf der anderen Seite sind da die Starken. Sie haben mit dem Verzehr von Fleisch absolut keine Probleme, egal woher es kommt. Es sind die Christen aus den Heiden, die in Rom offensichtlich mittlerweile die Mehrheit darstellen. Beide Gruppierungen mahnt Paulus zur Einheit, ja zur Einmütigkeit. Durch Wahrung der Einheit und der Einmütigkeit wird der Gegenwart Gottes, wir können auch sagen, wird dem Kommen Gottes Raum geschaffen. Wie heißt es doch einmal im Predigttext, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, lobt. Bereitet dem Herrn den Weg. Wenn wir auf unseren Predigttext Acht haben, dann heißt das zweitens, bemüht euch um die Einheit und Einmütigkeit untereinander. Und jetzt ziehe ich diese Aufgabe, diese Wegweisung weiter aus. Bemüht euch um die Einheit in eurer Ehe. Bemüht euch um die Einheit in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft. Und nicht zuletzt auch bemüht euch um die Einheit und Einmütigkeit hier in der Gemeinde Jesu Christi am Ort, hier in Perlach, in der Christuskirche. So bereitet ihr dem Herrn den Weg. Und so schafft ihr Raum, dass Gott heute schon in der Gegenwart erfahrbar wird. Dazu bedarf es dann allerdings offensichtlich des Beistandes Gottes als Gott der Geduld und als Gott des Trostes. Zur Geduld habe ich schon etwas gesagt. Aber warum Trost? Weil in jedem Konflikt, zumindest wenn er gelöst werden soll und zur Einheit führen soll, weil in jedem Konflikt vielleicht eine Partei zurückstecken muss oder beide sogar ihre Positionen aufgeben müssen. Und jetzt sage ich etwas, ihre Machtpositionen aufgeben müssen. Und das ist nicht einfach. Dazu brauchen wir Trost. Deshalb brauchen wir Gottes Trost, damit wir uns nicht als Verlierer fühlen. Und damit wir nicht als Verlierer weglaufen aus der Situation und uns verstecken. Dazu genau brauchen wir den Trost Gottes. Ich will die Argumentation, mit der Paulus fortfährt, nur andeuten. Wir haben den Konflikt im Ohr, Fleisch essen, Judenchristen, Heidenchristen. Nun argumentiert der Apostel, hört es, ihr Heidenchristen, um der Wahrheit und Treue Gottes willen ist Christus, ist unser Herr ein Diener der Juden geworden. In Klammern, und nicht der Heiden. Ein Diener der Juden geworden. Merkt ihr, die Heidenchristen brauchen auf einmal Trost, weil ihre Position gar nicht mehr so felsenfest feststeht. Und zu den Judenchristen gewandt, sagt Paulus, bedenkt in euren Herzen, dass Gott der Barmherzigkeit oder dass Gottes Barmherzigkeit den Heiden gilt, dass Gottes Barmherzigkeit den Heiden gilt. Gott will aus großer, großer Barmherzigkeit, dass ihn die Heiden loben sollen. Und dann führt Paulus eine Bibelstelle nach der anderen an, um die Judenchristen dazu zu bringen, in diese Barmherzigkeit Gottes mit einzustimmen. Ja, sie sollen genauso barmherzig zu den Heiden sein, die unreines Fleisch essen und sie in Christi Namen annehmen, wie Gott barmherzig ist. Auch die Judenchristen damals in Rom brauchen Gottes Trost. Denn auch ihre Position ist im Licht des Evangeliums nicht mehr so fest. Ich bin davon überzeugt, dass es Advent wird und wir im Advent leben. Das heißt, dass wir das Kommen und die Gegenwart Gottes erleben, wenn und wo wir uns als Gemeinde und als Einzelne um Einheit und Einmütigkeit bemühen. Und dabei Gott um seine Geduld und um seinen Trost bitten. Einheit und Einmütigkeit geschieht dort, und das steht so in unserem heutigen Predigtext, wo wir uns gegenseitig annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Dadurch wird Gott geehrt und dadurch erhält das Lob Gottes, das wir oft so einfach in unseren Liedern singen. Dadurch erhält das Lob Gottes Substanz. Bereitet dem Herrn den Weg. Wir sind am dritten Advent aufgefordert, Gottes Kommen und Gottes Gegenwart Raum zu schaffen, zur Wirklichkeit zu verhelfen. Wir sind gefordert. Und diese Wirklichkeit wird da erfahrbar, wo wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre und zum Lob Gottes. Eigentlich sollte ich hier Amen sagen. Aber ein Aspekt aus meinem gewählten Predigtthema steht noch aus. Denn der Herr kommt. Bisher habe ich schon einiges zum Kommen Gottes heute in unsere Zeit und heute in unsere Gegenwart gesagt. Und das will ich auch noch einmal ganz dick unterstreichen. Gott macht sich uns heute schon erfahrbar. Er steht uns heute schon bei und hilft uns heute schon in unserem Leben. Er vergibt uns. Er gibt uns Raum. Er gibt uns Kraft zum Leben. Er schenkt seinen Frieden und seine Freude und gibt Hoffnung, so dass wir zuversichtlich leben können. Und trotzdem steht noch etwas aus. Der umfassende Friede. Die umfassende Gerechtigkeit, dass Tränen getrocknet und zu Freudentränen werden, dass das Leid, auch das persönliche Leid, beendet wird und Krankheit und Gebrechen Heilung erfahren, das steht noch aus. Ich nehme ja nicht so regelmäßig am Gottesdiensten in Präsenz teil, oft nur wenn ich predige. Aber ich bin oft im Internet unterwegs und höre mir Gottesdienste an und feiere Gottesdienste mit. Am vergangenen Sonntag hat Helga Schumann in der Holzstraße gepredigt. Und aus dieser Predigt ist ein Gedanke bei mir hängen geblieben und hat weitergearbeitet. Wir sind so sehr mit Gottes Gegenwart unter uns und in unserer Zeit beschäftigt und lassen uns davon gefangen nehmen. Vielleicht, so sagte sie nach meiner Erinnerung, vielleicht ist es ja an der Zeit, über Christus als über den wiederkommenden Herrn nachzudenken. Vielleicht ist es ja an der Zeit, wieder stärker über Christus als den wiederkommenden Herrn zu predigen und auf ihn auch unser Leben stärker auszurichten, auf ihn, der wiederkommt. Vielleicht gibt uns ja das Schauen auf diesen wiederkommenden Herrn die Freude, den Frieden und die Hoffnung, uns auch in dunklen und schweren Zeiten zuversichtlich, dankbar und hoffnungsvoll im Glauben leben zu lassen und auch sterben zu können. Das waren so die Gedanken, die ich mir dabei gekommen ist, als sie diesen Punkt in ihrer Predigt betont hat. Denn der Herr kommt. Jesus Christus kommt wieder. Er kommt mit großer Macht und großer Herrlichkeit. Jesus Christus kommt wieder, das ist gewisslich wahr. Und in dieser Zuversicht, hier jetzt der Segensspruch und der Segensvers, mit dem Paulus unseren heutigen Predigttext beendet. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, auf dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesu Christi, im Namen des wiederkommenden Herrn. Amen. Wir wollen miteinander beten. Wir nehmen eine Zeit der Stille und wenn einer dann laut beten möchte, dann darf er es gerne tun.